Ja, so groß, ah, da ist er, danke. So groß ist der Herr. Irgendwie erahnen wir das nicht einmal, oder? Auch wenn man schon länger glaubt, ist es trotzdem vollkommen unvorstellbar, wie groß er ist. Und wir lesen heute ein bisschen was von seiner Größe. Matthäus, wir lesen einfach weiter im Matthäus-Evangelium, Kapitel 15, Abvers 29. Jesus zog weiter und kam an den Galiläischen See. Er stieg auf einen Berg und setzte sich. Die Menschen strömten in Scharen herbei und brachten Lahme, Blinde, Krüppel, Stumme und viele andere Kranke zu ihm. Sie legten sie vor seinen Füßen nieder und er heilte sie. Die Leute staunten, als sie sahen, dass Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme umhergingen und Blinde sehen konnten. Und sie priesen den Gott Israels. Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte, mir tun diese Menschen leid. Seit 3 Tagen sind sie nun schon bei mir und haben nichts zu essen. Ich will sie nicht hungrig nach Hause gehen lassen, sonst könnten sie unterwegs vor Erschöpfung zusammenbrechen. Die Jünger erwiderten, wo sollen wir denn in dieser einsamen Gegend genug Brot hernehmen, um eine so große Menge satt zu machen? Doch Jesus fragte sie, wie viele Brote habt ihr? 7, antworteten sie, dazu ein paar kleine Fische. Da forderte er die Menge auf, sich auf dem Boden zu lagern. Er nahm die 7 Brote und die Fische und dankte Gott dafür und dann zerteilte er die Brote und die Fische und gab sie den Jüngern und die Jünger verteilten sie an die Menge und sie aßen und wurden alle satt. Am Schluss sammelte man auf, was übrig geblieben war, 7 Körbe voll. 4000 Männer hatten an der Mahlzeit teilgenommen, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Als Jesus die Leute dann entlassen hatte, damit sie nach Hause gehen konnten, stieg er ins Boot und fuhr in die Gegend von Magadan. Ich habe mir gedacht, ich will einmal einen etwas reißerischen Titel von der Predigt über die Predigt stellen. Jesus oder Jesus, the Game Changer. Und wenn das jetzt zu jugendlich klingt, dann habe ich auch noch eine etwas humanere Version, neue Möglichkeiten durch Jesus. Ja, und beim Lesen habt ihr schon gemerkt, der Abschnitt geht in, oder der Text behandelt 2 Themen. Das ist einerseits Vers 29 bis 31 geht es zumindest vordergründig um Heilungen. Und zweitens in Vers 32 bis 39 geht es um die Speisung von 4000 Männern plus Frauen und Kinder, das heißt die Größenordnung 10.000 Menschen. 10.000 Menschen können schon ein bisschen was essen, mit ein paar wenigen Broten. Wer die letzten Wochen im Gottesdienst war und nicht und aufgepasst hat, ich will es positiv sagen, erinnert sich, hoppla, das war doch schon, oder? Und es war wirklich schon. Kapitel 14 stehen beide Dinge auch erzählt. Da ist einerseits auch da die Erzählung, dass Jesus da nicht 4000, sondern 5000 Männer plus Frauen und Kinder speist. Und es wird uns auch berichtet von Heilungen. Ja. Die Kapitel 14 und 15 sind sehr ähnlich, aber nicht ganz gleich. Es sind wirklich jeweils zwei verschiedene Begebenheiten. In Kapitel 14 sind die Heilungsberichte nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Speisungswunder. Im heutigen Text ist das eine Einheit. Die Menschen sind zu Jesus gekommen, mit ihren Kranken oder selber krank, Jesus heilt sie und das geht tagelang. Und nach 3 Tagen ist dann irgendwann Schluss und Jesus sagt, die brechen wir zusammen, wenn ich sie jetzt heimschicke, die brauchen was zum Essen. Und dann kommt das Speisungswunder, das ist also eine Einheit. Als dritten Schwerpunkt möchte ich fragen, hat das mit mir zu tun? Hat das was mit mir zu tun? Kann Jesus auch bei uns zum Game Changer werden? Ich bleibe bei dem englischen Wort. Das ist irgendwie lockerer, finde ich. Kann er auch bei uns neue Möglichkeiten eröffnen? Ja, soweit. Ins erste Thema hinein. Jesus steigt auf einen Hügel und setzt sich dort. Eben bei den Heilungen Kapitel 14 ist er bei oder in dem Dorf Genezareth. Jetzt geht er offensichtlich bewusst irgendwo in die Einöde. Trotzdem, Scharen von Menschen kommen und bringen Kranke, ihre Kranken zu Jesus. Offensichtlich wissen die Leute von dem, was sie schon erfahren haben von Jesus, der kann heilen und sie bringen die Leute. Ja, ein Kranker nach dem anderen kommt und wird schlagartig geheilt. Vers 30 erwähnt einige dieser Krankheiten, die geheilt werden. Lahme, Blinde, Krüppel, Stumme und viele andere Krankheiten. Und ich stelle mir vor, vielleicht haben sie zuerst so die, das ist jetzt, steht jetzt nicht drin, aber vielleicht haben sie zuerst so ein bisschen getestet, gell, und die nicht so schweren Krankheiten gebracht. Da war einer, der hat Grippe gehabt oder schwere Kopfweh, unangenehm genug oder vielleicht Zahnschmerzen, rasende. Und er kommt zu Jesus und die werden gesund, die werden alle gesund. Und dann kommen ein bisschen schwierigere Fälle, vielleicht ein Stummer, der nur so irgendwie so lallen kann, gell? Und plötzlich kann der reden und Gott preisen. Staunen in der Menge. Und dann kommen Blinde, was ja damals viel häufiger war als heute. Und plötzlich sehen die wieder. Und dann kommen Lahme und ein Krüppel. Oder wird hergebracht. Die können ja nicht gehen. Und der Krüppel richtet sich vielleicht das erste Mal in seinem Leben auf und kann wieder aufrecht gehen und stehen und gehen. Der Predigttitel passt ganz gut, oder? Jesus, der Gamechanger. Für die Menschen, die krank dahergekommen sind und gesund nach Hause gehen, war Jesus der absolute Gamechanger. Ihr Leben ist komplett anders gewesen. Es gab ja keine Sozialversicherung damals oder so. Die Krankheit ist weg. Sie können in ein normales Leben hineingehen. Die Leute staunen. Es ist logisch, oder? Wir hätten auch gestaunt. Also ich hätte gestaunt. Und sie fangen an, den Gott Israels zu preisen. Und da haben wir gedacht, das ist aber jetzt komisch, oder? Warum preisen sie den Gott Israels, wenn Jesus heilt? Zwei Erklärungsmöglichkeiten sind mir eingefallen, beziehungsweise habe ich gefunden. Manche Ausleger vermuten, dass das Ganze auf der Ostseite des Galiläischen Sees, beziehungsweise des See Genezareth war, das heißt im nichtjüdischen Gebiet. Und es war für die Menschen offensichtlich ganz, ganz klar, das, was der Jesus da tut, das ist nicht ein normaler Mensch. Das kann man nur unter Gottes Kraft machen, mit Gottes Autorität. Und sie wissen, Jesus kommt, er gehört zu den Juden und deswegen preisen sie den Gott Israels. Die zweite Erklärung ist ein bisschen anders und ich weiß nicht, welche stimmt. Die Leute kannten das Alte Testament Dort steht im Propheten Jesaja, Kapitel 35, Vers 5, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden, dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen Lob singen. Und genau das, was der Jesaja 800 Jahre vorher oder 700 Jahre vorher vorausgesagt hat, sehen Sie jetzt. Und für wann gilt diese Vorhersage? Das steht in Jesaja unmittelbar vorher, das steht in Vers 3 und 4. Stärkt die schlaff gewordenen Hände und macht fest die strauchelnden Knie. Sagt zu denen, die ein verzagtes Herz haben, seid tapfer und fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Jesaja sagt also voraus, dass wenn Gott kommt, dann werden Taube wieder hören, Lahme wieder gehen und so weiter. Durch diese Wunder ist also klar, in Jesus ist Gott auf die Erde gekommen. Und das soll natürlich die, die müde geworden sind, ermutigen, nicht aufzugeben. Denn natürlich, wenn Gott auf die Erde kommt, dann gibt es neue Möglichkeiten. Da wird alles anders. Logisch, oder? Soweit zu den Heilungen. Gehen wir weiter zur Essensvermehrung. Vieles ist sehr ähnlich zur ersten Brotvermehrung und wir haben vor, ich weiß jetzt nicht, 3-4 Wochen eine Predigt gehört über diese erste Brotvermehrung und ganz viel ist da gesagt worden, was man heute wieder sagen könnte, aber ich will das nicht wiederholen. Ich möchte nur auf ein paar spezielle Aspekte hinweisen. Die Situation diesmal ist insofern dramatischer als bei der ersten Brotvermehrung, das bereits am ersten Abend war, wo die Jünger sagen, du, die Leute sind hungrig, schick sie irgendwo hin, dass sie sich was zum Essen kaufen können. Jetzt sind sie ja schon 3 Tage bei Jesus gewesen und Jesus hat wirklich Sorge, dass sie den Heimweg nicht mehr schaffen, dass sie irgendwo einfach zusammenbrechen. Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte, mir tun diese Menschen leid, seit 3 Tagen haben sie nichts gegessen. Ja. Wie wir ganz intensiv bei dieser ersten Predigt über diese Speisungswunder gehört haben, wird ganz deutlich, Jesus handelt aus Liebe. Er sieht uns Menschen in unserer Not und das ist ihm nicht egal, wie es uns geht. Er liebt uns. Was spannend ist für mich, was mich sehr bewegt hat, Jesus sieht das Problem der Leute, aber er löst es nicht alleine, wie bei den Heilungen, sondern er bespricht es mit seinen Jüngern. Die Jünger fühlen sich vermutlich, also ich hätte mich ein bisschen angegriffen gefühlt, aber das weiß ich nicht, steht nicht wirklich da. Die Jünger sagen, sie reagieren aus meiner Sicht ein bisschen abwertend, wo sollen wir hier für viele tausend Leute Essen herbringen? Wir sind in der Einöde, Jesus. Was denkst du dann? Wie sollen wir das machen? Sie sehen die Realität, es geht nicht. Aber Jesus gibt nicht auf und fragt sie, wie viele Brote habt ihr? Und die Jünger schauen nach und sagen dann, 7 Brote und ein paar Fische. Das heißt, die Jünger sind gezwungen, sich ein ganz realistisches Bild zu machen über ihre Situation. Was haben sie wirklich? Nicht nur ungefähr 10 Brote oder so, sie zählen. Und jetzt wissen sie ganz genau, was sie haben. Und sie wissen, das geht nicht aus für die 10.000 Leute. Jesus fordert trotzdem die Leute auf, sich hinzusetzen. Und jetzt geschieht dasselbe wie bei der Speisung der 5.000. Jesus nimmt die 7 Brote und die Fische, dankt Gott dafür, zerteilt die Brote und Fische in kleinere Stücke und gibt die geteilten Hälften den Jüngern. Und die Jünger teilen aus und teilen aus und teilen aus. Und es wird nicht weniger. Circa 10.000 Menschen werden satt und es bleiben 7 Körbe voller Reste. 7 Körbe. Zuerst hatten sie 7 Brote und dann hatten sie 7 Körbe mit Resten. Ja? Es ist wirklich mehr geworden. und alle 10.000 wurden satt, oder etwa 10.000. Ein Megawunder. Drei Bemerkungen möchte ich dazu machen. Das erste ist, Jesus macht keinerlei Trara um dieses Wunder. Wer war schon einmal im Zirkus? Wow, so wenige. Ihr müsst öfter gehen in den Zirkus. Es ist nicht so toll immer. Aber wie ich das letzte Mal war mit ein paar meiner Enkel, ist mir etwas aufgefallen. Dann kommt irgendein besonderes Kunststück und was passiert vor dem Kunststück? Die Musik, brrr, genau, Trommelwirbel oder laut, jetzt kommt's, pass auf. Und dann wird der Artist es schaffen, meistens schafft das. Jesus verzichtet komplett auf diesen Trommelwirbel. Komplett. Alles, was Jesus tut, ist so, wie er es bei jedem Essen gemacht hat, dem Vater für das Essen zu danken. Und so, wie wir es wahrscheinlich die meisten von uns vor jedem Essen tun, dem Vater danken, dass wir zu essen haben. Ganz, ganz unspektakulär. Das Wunder geschieht fast versteckt oder verdeckt. Eigentlich ist es wirklich verdeckt. Ich denke, es wird offensichtlich. Jesus geht es überhaupt nicht darum, sich zu produzieren, groß dazustehen. Er will wirklich den Menschen helfen. Er will wirklich den Menschen helfen. Es geht ihm nicht darum, der tolle Artist zu sein. Er liebt uns Menschen. Eine zweite Bemerkung. Hier steht, Jesus nahm die 7 Brote und die Fische. Das bedeutet wohl auch, die Jünger gaben ihre 7 Brote und Fische her. 7 Brote und Fische. Für die 12 Jünger und Jesus wäre das jetzt kein Festessen gewesen, aber das wäre okay gewesen. Da wären sie halbwegs satt geworden. Und das geben sie jetzt her. Vermutlich haben sie auch 3 Tage nichts gegessen. Die geben wirklich ihren letzten Bissen her an Jesus. Hättest du das gemacht? Nach 3 Tagen nichts essen? Ohne dass sie diese Brote hergegeben hätten, wäre ziemlich sicher kein Wunder passiert. Ohne dass sie das hergegeben hätten, wären die Leute, die 10.000, nicht satt geworden. Dritte Bemerkung. Wie genau passiert das Wunder? Es war offenbar so, dass die Jünger von Jesus nur ein paar Brothälften und geteilte Fische bekamen. Das Wunder der Brotvermehrung, der Essensvermehrung, geschieht nicht so, dass Jesus dasteht mit seinen 7 Broten und Gott dankt und puff, plötzlich liegen da 10.000 Brotlaibe vor Jesus und jeder kann kommen und sich einen holen. So geschieht es nicht. Das Wunder geschieht im Austeilen, sozusagen unter den Händen der Jünger. Ich habe mir gedacht, boah, schon spannend, oder? Jesus gibt jedem der 12 Jünger so 2-3 Brothälften und ein paar halbe Fisch, 1-2. Und mit dem bisschen Essen gehen die Jünger dann auf die erste Menschengruppe zu. Da sitzen 20 oder 30 Leute, die Hunger haben, und er hat 2-3 Brotehälften in der Hand. Mir wäre heiß worden. Die gehen. Wie sollen alle 20 was bekommen? Sie gehen offenbar im Vertrauen auf Jesu Anweisung, und es geschieht ein Wunder. Immer wieder haben sie frisches Brot in den Händen. Sie gehen im Glauben und erleben, es wird nicht weniger an dem Brot. mich hat das sehr bewegt, als Beispiel, wie das Zusammenwirken zwischen den Jüngern und Jesus sein kann. Die Jünger geben, was sie haben. Jesus betet und gibt es den Jüngern wieder. Und die Jünger verteilen und unter den Händen der Jünger wird immer mehr und immer mehr frisches Brot. Sie sind mittendrin im Wunder. Hätten sie ohne Jesu Gebet verteilt, nach den ersten 15 Leuten oder 20 Leuten wäre es aus gewesen. Und die restlichen 980 hätten nichts gekriegt. So wären alle satt, weil Jesus gebetet hat. Johannes 15 sagt Jesus, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ohne Jesus geht im Reich Gottes gar nichts. Da können wir uns noch so bemühen. Aber das Spannende ist, Jesus will seine Jünger mit hineinnehmen. Er will es nicht allein machen. Er hätte ein paar Steine aufheben können und daraus Brot machen können. Das tut er nicht. Er sagt, gebt mir, was ihr habt. Und ich mache was draus. Und dann gebe ich es euch wieder. Und alles ist anders. Soweit ist es Wunder der Essensvermehrung. Und ja, ich komme einfach wieder zurück auf meinen Titel, Jesus the Game Changer. Es ist alles anders, oder? Neue Möglichkeiten durch Jesus. Ohne Jesu Eingreifen wäre es nicht gegangen. Aber Jesus wollte es nicht alleine machen. So, jetzt habe ich mich gefragt, was hat das mit uns zu tun? Was nehmen wir mit? Was geht uns das an? Damals war Jesus sichtbar da. Da ging das alles. Aber heute ist Jesus noch immer der Game Changer. Wirkt er überhaupt noch so? Oh, und das war der schwierige Teil der Predigt, oder? Also das könnt ihr euch vorstellen. Zumindest für mich ist es sehr herausfordernd. Und ich glaube, man könnte ganz viel sagen. Ich möchte nur drei Punkte herausnehmen. Oder erwähnen. Der erste Punkt. Jesus ist natürlich der totale Game Changer in Bezug auf die Ewigkeit. Ob wir die Ewigkeit im Himmel bei Gott verbringen oder nicht, hängt nur daran, was Jesus tat und wie wir darauf antworten. Im Bild gesprochen, glaube ich, können wir sagen, wir müssen einsehen, dass unsere eigenen Brote, unsere eigenen Leistungen viel, viel, viel zu wenig sind, um in den Himmel zu kommen. Da ist keine Chance, keine Chance. Es braucht, dass wir unsere Brote, unsere Leistungen nicht mehr als den möglichen Weg in den Himmel sehen. Und existenziell lernen, dass nur durch Jesus der Weg in den Himmel möglich ist. Das ist ein sehr, in unserem irdischen Denken, sehr ungewohnter Weg. Aber es ist ein sehr befreiender Weg. Wir hören es fast jeden Sonntag und deswegen will ich heute nicht mehr dazu sagen. Falls jemand mehr darüber reden möchte, gerne nach dem Gottesdienst. Der zweite Punkt. Warum ist dieses Speisungswunder zweimal? Eigentlich hätte es doch auch gereicht, das einmal zu sagen, oder? Die einfachste Erklärung ist, es war halt zweimal. Es war so, fertig. Er erzählt es halt und Matthäus erzählt es uns zweimal. Ja, richtig. Aber Wiederholungen, wie wir wissen, waren damals die Art zu sagen, das ist jetzt wirklich wichtig. Wichtige Dinge zu unterstreichen. Und ich denke, was Jesus uns und seinen Jüngern so klar sagen will, das wird in ein paar Zeilen später, in Matthäus 16, Vers 9 bis 10, wird das nicht direkt gesagt, aber angedeutet. Es lässt sich von dort ableiten, dass Jesus seinen Jüngern sagen will, liebe Jünger, ich kann euch mit dem, was ihr braucht, versorgen. Zum Beispiel mit dem nötigen Essen. Ich habe es euch zweimal bewiesen. Ich kann euch versorgen. Matthäus 6, Ende vom Kapitel steht dasselbe. Sorgt euch nicht darüber. Habt darüber keine Angst. Ja, wissen wir auch, gell? Aber manchmal ist das ein bisschen zach, oder? Also, ich kann mich an eine Zeit erinnern, das war so ungefähr mit 45, 50, ich weiß nicht mehr genau wann, da wurde mir bewusst, dass ich mir Sorgen mache, meinen Job zu verlieren und meine siebenköpfige Familie nicht mehr ernähren zu können. Sieben Leute essen auch ein bisschen was, gell? Und neben Essen brauchen sie auch noch sonst was. Und ich habe in einem sehr speziellen Bereich gearbeitet. Die nächste Firma, die etwas Ähnliches, die was mit mir hätte anfangen können, war also mindestens 1000 Kilometer weg. Blöd. Ich habe mir Sorgen gemacht. Und Jesus sagt uns hier, Christoph, die Sorge war nicht notwendig. Ich kann Brot machen. Das ist schon eine Herausforderung, das zu glauben. Aber wow, es ist wirklich eine Herausforderung. Ein zweites Beispiel, ein bisschen positiveres, was mich sehr bewegt hat. Ich habe vor Jahren gelesen vom Georg Müller. Vielleicht habe ich es auch schon in meiner Predigt erzählt. Der lebte im 19. Jahrhundert. Er war persönlich nicht reich und trotzdem hat er am Ende seines Lebens 3000 Waisenkinder in seinen Einrichtungen gehabt, die jeden Tag zu essen brauchten. Und er hatte keinerlei fixe Geldquelle. Und wie hat Gott ihn trainiert für diese Aufgabe? Georg Müller hatte zuerst eine wilde Lebensphase, wurde dann Pfarrer in einer englischen Gemeinde mit einem fixen Gehalt. Alles wunderbar. Und irgendwann sagt Gott ihm, du Georg, verzicht auf deinen Gehalt. Und den Georg wird heiß, gell, und er kämpft ein paar Wochen lang. Und irgendwann sagt er dann, okay, ich verzichte auf meinen Gehalt. Stellt sich vor die Gemeinde hin und sagt, ab heute verzichte ich auf meinen fixen Gehalt, freiwillig, aber ich stelle beim Ausgang eine Schachtel hin. Gell? Dort können Sie das Geld hineinwerfen für mich. Gut. Fortan, jeden Sonntag, vergesst auch die Schachtel nicht da hinten, gell? Und es funktioniert. Und einige Zeit später sagt Gott ihm, du, Georg, red nicht ständig von der Schachtel. Georg kämpft wieder. Und dann sagt er nichts mehr. Und ist aufgeregt. Und es funktioniert wieder. Er bekommt wieder genug Geld. Und einige Zeit später sagt Gott ihm, Georg, tu die Schachtel weg. Ja, und es funktioniert wieder. Bis zu den 3000 Waisenkindern. Einmal erzählt er, dass er in der Früh da sitzt und weiß, die haben nichts mehr. Für 3000 Kinder nichts mehr. Und er betet und das Tor geht auf und ein Bauer mit einer vollen Ladung Kartoffeln kommt herein auf seinem Wagen. Liebe Jünger, ich kann, sagt Jesus. Ich denke, Jesus will uns auch mit unserer Stelle sagen, schaut, ich kann Brot machen, ich kann euch versorgen, wenn ich das will. Und das ist schon herausfordernd. Das ist schon herausfordernd. Und ich muss auch dazu gestehen, vielleicht sollte ich gar nichts darüber reden, weil ich habe mein Leben lang genug Geld gehabt. Ich habe nur einmal ganz kurz wirklich gehungert und da war es nur, weil ich zu wenig Geld mitgenommen hatte. Ja. Und jetzt noch der dritte Gedanke zum Mitnehmen.
Jesus macht unglaublich viel allein, aber an manchen Stellen will er die Mitarbeit derer, die an ihn glauben. Was meine ich? In unserem ersten Thema, den Heilungen, da spielen die Jünger in unserer Stelle gar keine Rolle. In anderen Stellen haben die Jünger geheilt, Jesus hat sie ausgerüstet, dass sie heilen konnten und so weiter. Aber in unserer Stelle spielen die Jünger bei den Heilungen gar keine Rolle. Die Menschen mussten mit ihren Beschwerden zu Jesus kommen und Jesus heilt sie. Die Jünger werden gar nicht erwähnt. Es wird so sichtbar, in Jesus erfüllt sich diese Prophetie des Jesaja. In Jesus kommt Gott auf die Erde. In unserem zweiten Thema, der Essensvermehrung, ist es anders. Das ist eine echte Kooperation. Ich habe versucht, das zu sagen, zwischen den Jüngern und Jesus. Die Jünger müssen es hergeben. Er will es nicht alleine machen. Die Jünger müssen ihr Brot hergeben. Und er gibt es ihnen zurück. Ganz, ganz sicher war das Gebet Jesu das Entscheidende. Die Jünger hätten nie das alleine zusammengebracht. Aber Jesus bezieht sie voll mit hinein in dieses Wunder und unter ihren Händen passiert die Brotvermehrung. Dann habe ich gefragt, wie geht das heute? Und da könnte man wahrscheinlich auch wieder 100 Beispiele sagen. Ich möchte ein bisschen was von mir sagen, wie es mir geht. Und ich möchte versuchen, wirklich demütig zu sagen und nicht belehrend. Manche von euch wissen vielleicht, dass ich Menschen begleite, andere Menschen, und versuche ihnen seelsorgerlich oder auch als Mentor zu helfen. Das sind Junge, das sind Alte, das sind nicht so viele, aber um ganz verschiedene Themen. Ich kann an diese Sache herangehen mit der Haltung, ich kenne Gottes Wort. Ich habe Lebenserfahrung, ich bin alt. Ich habe ein bisschen was Einschlägiges gelernt. Das wird schon werden. Und vertraue ich auf meine Kraft. Oder ich kann mir bewusst machen, dass ich den Ratsuchenden nicht ändern kann. Ich kann 100-mal wissen, was dem fehlt. Das hilft nichts. Er muss es verstehen. Ich habe sozusagen viel zu wenig Brote. Ich kann den nicht ändern. Und ich gehe trotzdem in das Gespräch, trotz meines Wissens und mein Unvermögen, weil ich glaube, dass Jesus mich nicht allein lässt. Und im Gespräch gebe ich meine Ideen, wie das Gespräch sein sollte, an Jesus ab. Und sehe, wie er lenkt, wie er mir die Brote wieder zurückgibt. Zumindest versuche ich das. Gelingt nicht immer. Und man merkt es, wenn es nicht gelingt. Ganz konkret versuche ich im Gespräch auf Jesus zu hören, welche Gedanken, welche Eindrücke, welche Bibelstellen gibt er mir. Und das versuche ich zu sagen. Und wenn es gut geht, dann ist es genauso. Jesus und ich, wir machen das gemeinsam. Wenn ich auf meine Weisheit vertraue, ich sozusagen das Gespräch ohne Jesus führe, fehlt das Entscheidende. Was ich immer wieder probiert habe, leider. Aber wenn ich nicht in das Gespräch gehe, dann hat Jesus kein Werkzeug. Alles beginnt damit, dass ich sehe, ich habe für die Aufgabe zu wenig Brote. Das geht sich nicht aus. Ich kann den anderen nicht ändern. Kann ich nicht. Und dass ich die paar Brote, meine Zeit, meine Gaben, mein Geld Jesus bringe und sie dann unter seiner Leitung einsetze. Und das ist immer wieder eine Herausforderung bei jedem Gespräch für mich. Ich hoffe, das ist irgendwie verständlich geworden und ihr könnt es in eure Situationen hinein übersetzen. Wie schaffen wir es, unsere paar Brote, die wir haben, Jesus anzuvertrauen? So wie die Jünger es taten, wenn du selber Hunger hast? Bei meinem Beispiel insgeheim wäre ich natürlich schon am liebsten der große, berühmte Seelsorger, zu dem alle kommen und alles ist gelöst. Gell? Das wäre schon cool. Aber so ist es nicht. Und ich habe auch gemerkt, und langsam lerne ich, dass es viel schöner ist, mein Unvermögen mit Jesus, bei Jesus zuzugeben und dann gemeinsam mit ihm zu gehen. Weniger Ruhm für mich, aber mehr Wirkung. Ja. Ich denke, unsere Herausforderung ist es, diese Macht Jesu zu sehen und zu glauben, er hat sie noch immer. Er ist noch immer der Game Changer. Mein Beispiel war jetzt nicht besonders spektakulär, aber ich glaube, in der Verbindung mit ihm können auch solche Dinge passieren, wie wir sie heute gelesen haben in unserem Text. Gleichzeitig ist etwas ganz, ganz, ganz wichtig. Jesus handelt nicht immer so, wie wir wollen. Jesus entscheidet, ob diese 10.000 Leute satt werden oder nicht. Jesus entscheidet, was geschehen soll, nicht wir. Jesus greift auch nicht immer so sichtbar ein. Im Kapitel 14, das beginnt damit, dass Johannes getötet wird. Johannes, der größte Prophet, wie Jesus sagt. Und Jesus greift nicht ein. Er lässt es zu, dass Johannes, der Täufer, getötet wird. Meine Frau ist an Krankheit gestorben. Und sie hat an Jesus geglaubt. Gott hat es zugelassen. Eine meiner Schwestern ist mit 54 an Krankheit gestorben. Sie hat an Jesus geglaubt, zumindest kurz vor ihrem Tod. Und sie starb trotzdem. Aber Jesus kann. Ja, ich bin fast am Ende. Ganz vieles hat Jesus allein gemacht und macht Jesus allein. Aus Liebe zu uns. Aber es gibt auch viele Dinge, da will er uns einbeziehen. Er und ich. Er und du. Dann kann eventuell Erstaunliches geschehen. Wenn wir alleine wollen, wird nichts gehen. Wobei eigentlich geht es nicht um die erstaunlichen Dinge. Es geht nicht um die erstaunlichen Dinge, sondern dass Menschen Gott und Jesus zu preisen beginnen, wie es im Vers 31 steht. Und sie priesen den Gott Israels. Jesus, the Game Changer. Amen. Ich möchte euch einladen, dass wir wieder gemeinsam beten. Wer will, kann das im Sitzen tun. Wer will, kann aufstehen und in kleinen Gruppen das machen. Und diesen unglaublichen Gott anbeten. Ihn anbeten, ihn bitten. Auch wir haben ja, die Gemeindeleute haben ein Mail bekommen, dass es dem Bernie nicht so gut geht. Wir können danken für den Martin, dass da die Operation gut gegangen ist und so weiter, was euch einfällt. Und wir können anschließen an die Predigt, wenn euch da was wichtig geworden ist. Also, wer will, aufstehen und in kleinen Gruppen, so wie wir das gewohnt sind. Und der Thomas wird es dann beenden, die Gebetszeit.